Diese Folge Lauf dich frei wird dir präsentiert von Brooks Running. Let's run there.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Also was uns ja immer gezeigt wird, sind immer diese apokalyptischen, krassen Beispiele, wo ich dann immer denke, ja, okay, das macht mich in der Tat auch wirklich ohnmächtig. Ich glaube, ich kann einiges aushalten, aber irgendwann schalte ich ab.
Und Dr. Burak Yildirim.
Was uns über die ein oder andere Doku, über den ein oder anderen Kanal suggeriert wird, von Forschungsgruppe A in der Weise, von Forschungsgruppe B in einer ganz anderen. Da müssen wir aufpassen, dass daraus eben keine Krankheit wird.
In der letzten Folge hatte ich schon gesagt, dass im November die Rosen blühen, ich den Rasen nochmal gemäht habe und auch die eine oder andere Pflanze wieder Dinge getan hat. Also Klimawandel gibt es nicht und er macht sich auch überhaupt nicht auf unsere mentale Gesundheit, wirkt er sich aus. Und das weiß auch Dr. Burak Yildirim. Guten Tag.
Richtig.
Und zurück im Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Und und nicht zu vergessen, es gab ja auch einige, die im November jetzt wieder T-Shirt anhatten. Also von daher,
ja, das war, ich gehörte
schon,
dazu.
War schon besondere Tage.
Unbedingt.
Definitiv.
Wie wirkt sich das aber auf unsere mentale Gesundheit aus? Also das ganze Thema Klimawandel und so weiter und auch Generationen, die da am Start sind, die das massiv beschäftigt und die das nicht nur massiv beschäftigt, sondern einfach direkte Auswirkungen hat auch auf die mentale Gesundheit. Und das ist nicht nur die Gen Z, das sind auch andere Zielgruppen. Da gehört vielleicht auch unsere dazu. Also ich weiß, dass es in meinem Alter auch einige gibt, die da sehr aktiv sind, die sich nicht nur Gedanken machen, sondern auch dann, wie gesagt, auch proaktiv werden. Und bin gespannt, was wir da so ausgraben in einer ganzen Folge, wenn es um Klimawandel und mentale Gesundheit geht. Und bevor wir da in so ein sehr, sehr, sehr tiefes Thema einsteigen, muss ich wissen, wie dein Mental Health Moment der Woche war.
Ja, sehr gerne. Der war sehr kurz und knapp, hat aber einen schönen Nachklang, und zwar ging es wahrscheinlich eine alltägliche Situation für viele, aber ich fand, so wie die Dame das am Telefon gelöst hat, einfach beeindruckend, und es ging einfach um das Thema Kfz-Versicherung. Und zwar...
Huch?
Ja, genau. Ich habe, ich meine, die meisten Versicherungen, die man ja hat, laufen ja mittlerweile fast digital, also das heißt, es gibt ja da keine Menschen mehr, sondern man schreibt irgendeine E-Mail und dann antwortet irgendein Chatbot und sagt, wir verarbeiten gerne Ihre Anfrage und so weiter und so fort. Jetzt war es aber so, neues Fahrzeug, beziehungsweise Fahrzeugwechsel, dann diese ominöse EVB-Nummer, die man dazu, glaube ich, braucht, vom Kfz-Versicherer. Und dann sagte das Autohaus, ja, wir brauchen die aber heute. Wir brauchen heute die Nummer. So, und jetzt gucke ich da auf meine Uhr und denke mir, Leute, ich bin in der Sprechstunde. Ich muss die ja erstmal kontaktieren. Wahrscheinlich anschreiben und hoffen, dass die das überhaupt lesen. Dann habe ich mir gedacht, pass mal, mach mal was total Verrücktes. Und ruf mal bei der Kfz-Versicherung an. Angerufen, sofort jemanden dran. Ich glaube, es hat nicht zweimal geklingelt. Dann war eine Dame dran. Dann habe ich der Dame gesagt, passen Sie auf, wir haben aktuell ein Fahrzeug X, das wird jetzt zu Fahrzeug Y. Sie müssen bitte komplett einen neuen Fall anlegen. Das sind die Adressen. Und ich brauche heute noch die EVB-Nummer. Da sagt die Dame, okay, ich gebe das jetzt ganz kurz ein, schicke Ihnen das Angebot und die EVB-Nummer. Wenn Sie irgendwelche Veränderungen wünschen, sagen Sie kurz Bescheid. Und dann habe ich, weil ich das gar nicht glauben konnte, habe ich gefragt, ganz kurz, Sie meinen sehr jetzt, also Sie erledigen das jetzt. Ja, sofort, unmittelbar. Wenn Sie aufgelegt haben, bearbeite ich das. Ich schicke Ihnen gleich die E-Mail.
Ja.
Ich habe aufgelegt. Du hast natürlich Angst in dem Moment, in dem du auflegst, hast du ja die Angst, das passiert nicht und ich krieg die niemals wieder ans Telefon. Egal, aufgelegt. So. Ich habe einen Kunden bedient nach diesem Telefon. Also das Telefonat hat, lass es 45 Sekunden gewesen sein. 45 Sekunden. Hat das gedauert? Ich habe nach dem Telefonat eine Person in der Praxis bedient, guck dann auf meine E-Mails, komplettes Angebot für die Versicherung, ausgearbeitet, EVB-Nummer, direkt weiter, unglaublich. Und jetzt werden natürlich viele sagen, ja gut, das ist doch selbstverständlich. Ja, nein, nein, ist es ja nicht. Deshalb fand ich das so bravourös einfach. Also wie jemand, hört sich jetzt vielleicht komisch an, einfach nur richtig gut seinen Job gemacht hat. Ohne, passen Sie auf, wissen Sie, wie viele Leute mich heute schon angerufen haben, wie viele E-Mails ich habe. Sie liegen ganz unten auf meinem Stapel, sondern einfach nur, mache ich, haben Sie gleich, erledige ich.
Toll.
Sofort. Ja, einfach toll. Fand ich, meine, normalerweise nochmal, sollte jetzt am liebsten sollte das natürlich irgendwo selbstverständlich sein im Dienstleistungsbereich. Aber also es,
ja.
Ich würde die Dame fast gern namentlich nennen, aber ich lasse es mal. Dass das dann doch vielleicht falsch rüberkommt, weil dann der Versicherer sagt, hör mal, beim nächsten Mal muss das schon rauszögern. Nein, nein, aber Spaß beiseite. Es war wirklich, hat mich, fand ich top, fand ich einfach top.
Liebe Grüße an Frau Schiller von der Hanse Merkur. Also, dort,
genau. Unbekannterweise.
Unbekannterweise. Ja, nein, schön, schön, weil ich habe es mit dem Landesbetrieb Verkehr zu tun morgen. Nach einem langen Ritt, weil ich einfach einen neuen Führerschein brauche, der sich dann ja alle 15 Jahre quasi, weil der Staat wieder Kohle braucht, reicht es eben nicht mehr so, wie sie früher mal war oder die ganze Zeit eigentlich war. Ich habe auch schon die Plastikkarte, dass die einfach für immer bleibt. Nein, jetzt müssen alle 15 Jahre brauchst du ein neues Ding und deshalb muss ich zum den Landesbetrieb Verkehr und ich will gar nicht hier erzählen, weil dann ist die Folge vorbei, was es gebraucht hat, um einen Termin zu bekommen dort und vor allen Dingen die Desinformation vorher, weil ich am Bürgeramt war und die alle sagten, du kannst es da machen und ich dann lange auf diesen Termin gewartet habe, dann da war und innerhalb von 30 Sekunden wurde ich abgebügelt, nach dem Motto, ja, wir machen das hier gar nicht. Ich sage, ja, danke für die Information, steht nur alles im Internet und deshalb habe ich mir auch den Termin geholt, habe angeklickt, so wie es alle anklicken, ja, ja, das könnte ein Fehler sein, das sage ich, vielleicht. Und jetzt gehe ich halt das zweite Mal, muss einmal quer durch die Stadt und das ja, dauert halt einfach. Es ist halt einfach so. Ja, ist aber auch keine Versicherung. So viel kann ich sagen. Aber schön, dass das mal funktioniert hat. Guck mal, das ist doch schon mal was.
Ja, hat mich glücklich gemacht. Ganz kurz.
Sehr, sehr gut.
Hat mich glücklich gemacht. Und bei dir?
Das ist gut. Mich hat eine Sache überhaupt nicht glücklich gemacht und zwar, du hast es vielleicht mitbekommen und da, das hat unmittelbar auch irgendwie was mit der mentalen Gesundheit zu tun. Diese gesamte Diskussion rund um Thomas Gottschalk bei der Bambi-Verleihung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da hat Thomas Gottschalk ja so einen komischen Eindruck gemacht, der zerrissen wurde, dieser Mensch. Er wurde zerrissen ohne Ende. Weil er gesagt hat, also er sollte irgendwie Cher lobhudeln und sagte, das ist die einzige Frau, die er wirklich respektiert in seinem Leben oder respektiert hatte, oder keine Ahnung. Da gab es Buhrufe in dem Publikum.
Genau, ernst genommen hat er gesagt.
Ernst genommen hat er gesagt. Buhrufe noch und nöcher. Und er wurde gleich wieder gegeißelt und keine Ahnung. Und was ist mit diesem Mann los? Und er hatte verwirrt gewirkt und keine Ahnung. Und genau so ist es nämlich auch gewesen. Der Mann war komplett verwirrt. Irgendetwas, und wir wissen alle nicht heute, was es war, hat dafür gesorgt, dass dieser Mann komplett verwirrt war. Also, war es das Alter? Hat er irgendwie Kreislaufprobleme gehabt? Hat er keine Ahnung, also wenn man das gesehen hat, dann konnte man auf jeden Fall sehr deutlich erkennen, dass irgendetwas, dass er nicht bei sich war, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht war es ein schwerer Roter, vielleicht war es, man weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich, was danach passiert ist dann, zeigt so sehr einmal mehr, wo wir in unserer Gesellschaft stehen. Dass wir die Helden von damals gerne einfach am Abgrund sehen und dann auch noch runterschubsen. Und der ganze mediale Quatsch, der dann noch irgendwie passiert ist, fand ich so unwürdig. Natürlich kannst du heute so einen Spruch nicht mehr abliefern, aber Thomas Gottschalk hat diese Sprüche in den 80er Jahren schon gemacht. Da haben sie ihn alle gefeiert für. Deshalb können wir so einen Mann nicht verurteilen, weil der Mann 75 ist und aus diesem Muster gar nicht mehr rauskommt. Wir können ihm sagen, dass das scheiße ist, von mir aus. Ja, wir können in die Diskussion gehen und dass sein Frauenbild alles andere als noch zeitgemäß ist. Darüber können wir reden und müssen das vielleicht auch. Aber worüber wir nicht reden können, ist, wie man mit einem Menschen umgeht, der auf der Bühne stand und überhaupt nicht bei sich war. Das geht nicht. Und das geht medial nicht, das geht in den sozialen Netzwerken nicht. Dieser ganze Hate, der abgekippt wurde, das fand ich erschreckend, ehrlicherweise. Ich fand es einmal mehr erschreckend, wie wir mit sowas umgehen. Und dann auch noch Beifall klatschen, wenn das in großen Lettern irgendwo steht, dass Thomas Gottschalk da irgendwie wohl einen Fehler gemacht hat. Und das ist etwas, wo ich irgendwie so denke, oder mir die Frage stelle, geht man in anderen Kulturen vielleicht anders damit um? Und was ist da eigentlich mit uns los, dass wir das schon einmal brauchen? Es gibt so viele wichtige Themen auf der Welt, wie zum Beispiel Klimawandel und mentale Gesundheit. Brauchen wir allen Ernstes die Auseinandersetzung mit einem Thomas Gottschalk, der 75 ist und Cher bewundert? Und vielleicht, keine Ahnung, was er vorher gemacht hat. Also frage ich mich wirklich, geht's eigentlich noch? Hat mich wirklich, was man augenscheinlich auch merkt, sehr beschäftigt.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja schon, also man merkt, du wirst auch emotional dabei. Naja, ja. Aber ich glaube schon, das ist halt ein weiteres Beispiel, wie jemand ja letztendlich als Blitzableiter ja genutzt wird. Ne? Was ich viel trauriger fand, ist natürlich, dass das von der Bambi-Verleihung fast übrig geblieben ist. Also man hat dann kaum noch über die Preisträger geredet. Und selbst Cher ist ja untergegangen bei der Thematik. Also am Ende des Tages ging es ja letztendlich um Thomas Gottschalk, der ja eine Laudatio mehr oder weniger gehalten hat oder halten wollte. Und das ist natürlich schon schade. Da merkt man dann, scheinbar klein oder vor allen Dingen kurz die Zündschnur bei so vielen Leuten ist. Es ist das eine, dass man jetzt als Privatperson irgendwo einen Kommentar unter einen Beitrag auf Social Media platziert. Ob der über oder unter der Gürtellinie ist, das muss dann jeder für sich entscheiden. Aber ganze Verlage haben sich ja dem gewidmet und Thomas Gottschalk mehr oder weniger bei lebendigem Leibe verbrannt. Und da muss man natürlich auch so ein bisschen die Frage stellen, okay, was sollte von so einem Abend übrig bleiben? Jemand, der scheinbar nicht ganz bei sich war und einen rausgehauen hat, und du hast es schön formuliert, was er in den 80er und 90er Jahren durchgehend gemacht hat, wo man ihn mit verrückten Einschaltquoten für gefeiert hat. Oder sollte übrig bleiben, dass da einige wunderbare Künstler, wunderbare Menschen einfach auch geehrt wurden, ne? Und ich glaube, das wäre etwas wert gewesen, noch mehr berücksichtigt zu werden. Aber gut, wir leben in diesen Zeiten. wo man sich das nächste Opfer sucht. Ich glaube natürlich, dass er auch ein bisschen Munition geboten hat und Angriffsfläche, aber das Ganze halt dermaßen auszuschlachten, als hätten wir keine anderen Themen, aber auch positive, auch schöne Themen, ist natürlich ein bisschen bezeichnend für unsere Zeit. Ich glaube, dass das in anderen Kulturen, die man so zumindest einsehen kann, ja, mit Sicherheit auch nicht anders ist. Also ich glaube, da wird auch jemand verbal zumindest so schnell wie möglich gesteinigt mit großen Steinen, mit großen Felsbrocken, wenn es die Möglichkeit gibt. Aber umso wichtiger ist, gewisse Dinge vielleicht auch ein bisschen zu relativieren. Und ich glaube auch, das heutige Thema mit Klimawandel, / Klimaangst, ist ein ernstzunehmendes, gleichzeitig aber auch eines, das man eben für die zukünftigen Generationen vielleicht etwas relativieren kann. Und dann sieht die Welt dann doch wieder etwas rosiger aus, auch mit Thomas Gottschalk.
Das dritte Mal sind Brooks mit dabei, unser Partner in unserem Podcast. Und wir haben schon einiges erfahren über Brooks und über Schuhe und über alles Mögliche. Und heute wollen wir ein bisschen über Innovation sprechen. Für viele Läuferinnen und Läufer wahnsinnig wichtig, weil letztendlich geht es immer und immer und immer und immer wieder, gerade bei ambitionierten Läuferinnen und Läufern, um den perfekten Schuh. Gibt's den? Was macht den aus? Welche unterschiedlichen Modelle gibt's bei Brooks? Und so weiter und so fort. Ich würde gerne sprechen mit Malte Nissen, der ist Key Account Manager Central Territory bei Brooks und so ein bisschen auch der Experte in Sachen Innovation bei Brooks. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Sag, es ist ja schwieriges Thema eigentlich, den perfekten Laufschuh zu finden, ist erstmal eine Wissenschaft schon fast für sich. Gibt es den überhaupt? Es gibt Experten, die sagen ja, es gibt Experten, die sagen, wenn überhaupt, dann für jeden Menschen vielleicht, aber den besten Laufschuh wahrscheinlich nicht. Aber was, lass uns das so ein bisschen runterbrechen, macht denn einen Laufschuh von Brooks besonders?
Also erstmal ist es so, wir sind als wirklich reiner Running-Experte halt wirklich zu 100% darauf fokussiert, wirklich den besten Laufschuh für jeden Läufer, für jede Läuferin zu bauen. Und es ist tatsächlich auch alles, in all unserem Handeln steht der Läufer immer im Zentrum. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig vorab dazu zu sagen, dass egal welche Entscheidung wir treffen, wir wirklich immer aus der Sicht des Läufers diese Entscheidung treffen und auch auf der Basis unsere Schuhe bauen. Mhm. Und wir versuchen tatsächlich, das Ganze möglichst gut mit unserer Kollektion abzudecken. Aber natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt nicht den perfekten Laufschuh für den Läufer. Die Läufer sind total unterschiedlich. Jeder hat eine eigene Art zu laufen. Wir fassen das Ganze bei uns unter Run Signature zusammen. Run Signature, eben wie die persönliche Unterschrift, ist eben auch der persönliche Laufstil. Und aus unserer Denke ist es auch eben auch ganz wichtig, in diesen persönlichen Laufstil so wenig wie es geht einzugreifen, sondern erst dann, wenn der Läufer tatsächlich in der Laufbewegung irgendwann aus seinem gewohnten Bewegungsablauf ausbricht, dann einen gewissen Support zu bieten.
Okay. Genau.
Und was wir...
Ja, Entschuldigung.
Ja, genau. Wie wir die ganze Kollektion dann aufbauen, bei uns nennt sich das Ganze Portale, um es für den Läufer auch möglichst einfach zu machen. Zu einfach sagen, wir haben Portale, die wie unsere Kategorien sind. Sagen wir, nehmen das Glycerin-Portal, das steht halt wirklich für Premium-Cushion. Die besten Materialien, die wir verarbeiten, sind auch die teuersten Schuhe. Man sagt, da haben wir die beste Dämpfung, auch die höchsten Aufbauten, die besten Obermaterialien. Und das wird dann nochmal runtergebrochen auf die einzelnen Laufgefühle. Genau, ob ich jetzt eben ganz klassischen Neutralschuh brauche, ob ich einen GTS-Schuh brauche, der ein gewisses Support-System hat, oder eben Maximum-Cushion-Schuh, der nochmal ganz anders mit einer Rocker-Technologie aufgebaut ist.
Ich sag, du bist jetzt schon so ein bisschen dabei eigentlich. Skizziere doch so ein bisschen die unterschiedlichen Modelle mal bei Brooks. Gib uns doch mal so einen kleinen Überblick. Was habe ich für Möglichkeiten?
Genau. Also von dem Rahmen ist es letztendlich so, dass wir es in zwei Dinge aufteilen. Zum einen ist es einmal, sag ich mal, das Level, die Qualität des Schuhs. Wie gut ist das Ganze? Also das teilen wir in Good, Better, Best auf. Good ist quasi unser Price Entry. Better ist dann quasi so die Mittelpreislage. Und Best ist dann tatsächlich sind die absoluten Top-Schuhe, Top-Materialien, Top-Zwischensohlen, Top-Obermaterialien. Und dann teilen wir das aber nochmal auf einer zweiten Linie letztendlich auf in die unterschiedlichen Running Experiences. Die teilen sich bei uns aktuell auf, beziehungsweise jetzt ab 1.2. kommt eine neue Kategorie dazu, aber ich führe sie schon mal mit auf, in Flex, einfach maximale Flexibilität. Dann eben in Trusted Ride, das ist der klassische Neutralschuh, Structured, das ist eben Schuh, der noch zusätzliche Support-Elemente hat, und eben Max Cushion. Also maximale Dämpfung, sehr viel Zwischensohle, sehr viel Rocker. Genau. Und wenn man das Ganze jetzt sich anguckt, wie es von den Modellen ist, sag ich mal, wenn ich jetzt die klassischen Schuhe nehme, Price Entry ist der Revel, liegt bei 100 Euro. Im klassischen Mittelpreissegment ist es der Ghost, unser meistverkaufter Schuh und auch bei weitem der meistverkaufte Schuh im deutschen Markt. Da sehen wir jetzt gerade neue Circana-Zahlen gesehen, 7,4% Marktanteil über wirklich alle Modelle im Markt. Das ist umso erstaunlicher, weil tatsächlich die Nummer 2 ungefähr die Hälfte nur ausmacht. Also da sieht man halt, welche Relevanz so ein Schuh auch hat. Und eben oben im oberen Preissegment ist es dann der Glycerin und eben die Schuhe, die dazukommen. Der Glycerin GTS als Support-Variante, Glycerin Max. Und das Gleiche finden wir aber auch beim Ghost, den es auch nochmal nicht als GTS-Variante gibt, tatsächlich. Weil aus der Historie heraus ist der Support-Schuh von dem Ghost heißt Adrenalin. Zweitmeistverkaufter Schuh im deutschen Markt und auch weltweit einer der stärksten Schuhe. Da ist es tatsächlich so, dass wir diesen Namen nicht aufgeben wollen. Also rein von der Denke müsste dieser Schuh vielleicht Ghost GTS heißen, aber der bleibt Adrenalin GTS, weil dieser Name einfach stark ist. Das ist auch das, was die Läufer, den kennen sie. Und sowas gibt man natürlich, so ein Asset gibt man nicht auf.
Sprichst du aber auch von den Läufern und die kennen sie, aber gehen wir mal noch ganz viele Schritte zurück. Sagen wir mal, ich bin Laufanfänger und worauf soll ich dann achten? Welches Modell wäre ein guter Einstieg und warum?
Also erstmal muss man ein bisschen gucken, wo wird denn überhaupt gelaufen? Also als Laufanfänger, natürlich würde ich immer erstmal davon ausgehen, okay, wo sind denn eigentlich meine Laufstrecken? Will ich eher abseits der Straßen laufen oder will ich klassisch auf der Straße laufen? Ich würde jetzt mal sagen, für den Großteil der Läufer, gerade hier in Deutschland, ist es eher der Straßenlaufschuh. Aber wir haben natürlich auch andere Regionen, wo auch die Laufanfänger direkt im Trail anfangen. Man dann natürlich erstmal guckt, okay, was ist der Untergrund, also was ist das Terrain, in dem ich laufen möchte? Und dann kommt es tatsächlich ein bisschen drauf an. Zum einen natürlich, wie intensiv möchte ich trainieren, wie intensiv möchte ich laufen. Da würde ich mich natürlich dann in diesem Good, Better, Best auch irgendwo kategorisieren. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin eigentlich eher so, ich gehe ins Fitnessstudio, aber ich will einmal die Woche auch mal 5 Kilometer laufen gehen, dann würde ich wahrscheinlich eher im unteren Preissegment erstmal anfangen. Zu gucken, okay, da erstmal einzusteigen. Ich sage, okay, nein, ich möchte wirklich mit dem Laufen anfangen und wirklich, keine Ahnung, jetzt meine 3-mal die Woche strebe ich jetzt mal an, da wirklich eine Runde laufen zu gehen, dann bin ich wahrscheinlich eher im mittleren oder oberen Preissegment. Und dann kommt es tatsächlich drauf an, wie laufe ich denn eigentlich? Brauche ich zusätzliche Unterstützung, weil ich aus meinem gewohnten Bewegungsablauf in der Laufbewegung irgendwann mal ausbreche und brauche ein zusätzliches Support-Element? Dann wäre ich eher bei einer GTS-Variante. Und dann ist es eben auch noch so eine Sache, es gibt durch dieses ganze Max Cushion Schuhe, die nochmal ganz anders funktionieren. Die sind ein bisschen fester von der Zwischensohle, ein bisschen breiter von der Auflage und haben so eine starke Rocker-Konstruktion. Das ist so ein bisschen Geschmackssache der Läufer. Letztendlich bin ich jetzt lieber bei einem Ghost zu Hause, so diese klassische Laufsilhouetten, die ich von früher kenne, die es schon seit Jahren gibt. Oder mag ich es lieber, ein bisschen mehr Zwischensohle zu haben, ein bisschen mehr Vortrieb. Also das ist ein Schuh, wir reden immer davon, dass wir sagen, der Schuh läuft für dich. Es macht den Lauf möglichst einfach durch diese starke Schaukelstuhlkonstruktion, wie wir es auch nennen. Genau, da würde man sich das Ganze dann angucken. Und dann ist es natürlich auch wieder die Sache, möchte ich maximalen Komfort und bin ich bereit, das Geld dafür auszugeben? Dann kann ich natürlich auch gleich im oberen Preissegment einsteigen. Das kommt, würde ich sagen, dann aber so ein bisschen auf den Geldbeutel an. Und man kann durchaus, gerade wenn man mit dem Laufen anfängt, mit einem mittelpreisigen Schuh gut starten. Aber es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, ob es schon irgendwie Vorbelastungen sind. Habe ich schon irgendwelche Probleme in den Füßen oder sonst was, dann muss man halt auch gucken, was eignet sich mehr. Und dann geht man tendenziell auch eher zu einem hochpreisigeren Schuh.
Gibt es ja bei der Orientierung ist es ja recht diffizil, weil es ganz viele Technologien auch gibt, auch jeder oder eben beim Hersteller auch immer wieder unterschiedlich. Dann gibt es welche, die arbeiten mit Luftpolstern, dann gibt es wiederum Hersteller, die viel mit Carbon arbeiten, dann gibt es welche, die mit kleinen Elementen arbeiten in der Sohle. Also
Welche Technologien gibt es aber bei euch? Gibt es da auch nochmal unterschiedliche dann insgesamt innerhalb des Brooks Cosmos?
Ja, definitiv. Da spielen wir auch die ganze Klaviatur letztendlich an Technologien. Carbon ist halt wirklich was, was in den absoluten Top und in den wirklichen Wettkampfschuhen verbaut wird. Also ist tatsächlich für den konventionellen Läufer in der Regel ungeeignet. Wenn wir jetzt von unseren Zwischensohlenmaterialien, unser Zwischensohlenmaterial nennt sich DNA. In Deutschland würden wir quasi DNS dazu sagen. Das kommt daher, dass unser Zwischensohlenmaterial schon seit vielen, vielen Jahren ein nicht-newtonisches Material ist. Das heißt, es passt sich Gewicht und Geschwindigkeit des Läufers an. Das heißt, desto schneller ich laufe, desto fester wird das Material. Desto mehr Gewicht ich darauf bringe, desto fester wird dieses Material. Und deswegen DNA, weil es sich individuell eben auf den Läufer anpassen kann. Und das ist über die Jahre weiterentwickelt worden. Aktuell sind unsere Zwischensohlenmaterialien DNA Loft V2. Das wird tatsächlich so im unteren Preissegment einbauen. Denn DNA Loft V3, was wir bei den mittelpreisigen Schuhen haben, was dann tatsächlich Stickstoff indiziert ist. Also dadurch eine sehr, sehr gute Dämpfungseigenschaft hat, aber auch einen gewissen Rebound hat. Also Rückstellkräfte, der ganze Schuh ist ein bisschen, ja, gibt halt die Energie ein bisschen mehr zurück. Stickstoffindizierte Verfahren sind seit ein paar Jahren auf dem Markt. Das ist sehr, sehr innovativ. Und in dem oberen Preissegment arbeiten wir tatsächlich mit einem neuen Material, das sich DNA Tuned nennt. Und das ist tatsächlich, sind zwei unterschiedliche Strukturen. Einmal eine sehr grobe Struktur, die maximale Dämpfungseigenschaften hat, aber zusammen in einem Produktionsprozess in der Zwischensohle auch noch eine etwas feinere Textur, insbesondere im Vorfuß, die deutlich responsiver ist und einfach nochmal ein bisschen bounciger ist und ein bisschen mehr Vortrieb gibt. Das ist dann tatsächlich das Material, was in der Glycerin-Serie zu finden ist.
Okay. Begriff, der immer wieder so rumgeschwört ist, Guide Rails. Was ist das und warum brauche ich sie?
Guide Rails. Also, 2015 hat Brooks tatsächlich angefangen, also den ersten Schuh auf den Markt zu bringen, aber sich vorher schon Gedanken zu machen. Ich meine, früher war der Medial Post, also die klassische Pronationsstütze, war tatsächlich so das Allheilmittel über Jahre. Ich sag mal, in den 90er Jahren sind deutlich mehr gestützte Schuhe als neutrale Schuhe verkauft worden, weil es einfach so der Glaube war, wenn ich das Sprunggelenk maximal supporte und alles gerade stelle, das ist super für den Läufer. Man hat dann irgendwann mal rausgefunden, naja, das soll Verletzungen verhindern und das tut es nicht wirklich. Und deswegen haben wir uns von Brooks dann irgendwann mal gefragt, okay, es muss doch eine andere Technologie geben, die es besser macht. Und dann sind 2015 tatsächlich im Transcend mal diese Guide Rails aufgekommen, die damals noch ein kompletter Rahmen um diesen Schuh waren. Und 2019 wurde es dann halt wirklich richtig ernst. Da haben wir die Technologie noch weiter ausgebaut und sie tatsächlich damals in unseren meistverkauften Schuh in den Adrenalin auch eingebaut. Und die Guide Rails funktioniert halt anders als eine klassische Stütze, sondern sie funktioniert wie so eine Art Rahmen. Wir sagen einfach, das ist ein allumfassendes Support-System, was dann eingreift, wenn der Läufer es braucht. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn man in der Bobbahn ist. Das heißt, der Bob, maximalen Speed, aber bevor der Bob halt irgendwann mal aus dieser Bobbahn rausgeht, gibt es halt eine Schranke, dass der Bob da eben nicht rausfliegen kann. Oder wenn man eine Bowlingbahn, kann man auch immer ganz gut als Metapher nehmen, wenn man sagt, okay, damit ich eben nicht in die Seitenbahn reinrolle, fahre ich an den Seiten diese Schutzgitter hoch und so funktioniert auch eben die Guide Rail. Die greift halt dann ein, wenn es nötig ist. Boom. Ich höre mich gerade ein bisschen doppelt.
Kann aber nur an der Technik liegen. Aber lass dich nicht irritieren.
Okay. Genau, also bei dem ist es so, dass wir auf der medialen, also auf der Innenseite des Schuhs, tatsächlich auch einen Keil einbauen, der einen zweiten Härtegrad hat. Aber der ist eben nicht durchgehend, wie früher dieser typische Medial Post bis zur Unterseite in der Zwischensohle angebracht. Das heißt, es lässt immer noch diese klassische Pronation zu, aber korrigiert sie halt dann, wenn es von Nöten ist. Und der Clou bei der Guide Rail ist, dass wir eben auf der lateralen, also auf der Außenseite, ebenfalls die Zwischensohle ein bisschen hochgezogen haben. Dass wir hinten wie so eine Schale um die Ferse haben, die die Fersenrotation verhindert, weil man damals rausgefunden hat, diese Knieprobleme, die wir ja durch die Pronationsstütze in erster Linie in den Griff bekommen wollten, weil es die häufigste Verletzung bei Läufern ist, ist sehr, sehr viel durch diese Scherkräfte, dass einfach die Ferse in dem Schuh nach außen rotiert. Und um das zu verhindern, ist eben lateral diese Guide Rail hochgezogen worden. Und ja, gab damals einen riesen Aufschrei, weil natürlich die Pronationsstütze damals das große Thema war. Wenn wir heute in Schuhwände gucken, ist die Pronationsstütze tatsächlich mehr oder weniger ausgestorben. Es gibt sie einfach nicht mehr. Und da kann man tatsächlich sagen, war Brooks ein ganz klarer Innovation Leader und hat damals tatsächlich so den neuen Branchenstandard auch damit gesetzt. Aber ich war damals auch schon im Sales bei Brooks. Es war jetzt auch nicht die einfachste Zeit. Also gerade Laufspezialisten waren sehr skeptisch auf diese neue Technologie. Aber ja, es hat sich einfach bewahrheitet, dass wir es richtig gemacht haben. Und das ist eben tatsächlich eine Technologie für die Läufer, die, wenn sie jetzt laufen, irgendwann oder nicht mehr in ihrem gewohnten Bewegungsablauf sind. Und dann greift eben dieses Support-System ein. Das sieht man auch ganz gut bei Analysen, ob das eben vonnöten ist, diese Guideway zu haben oder nicht.
Super. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du uns reingeholt hast in die Innovation und auch nochmal in das ein oder andere technische Momentum. Und wünsche dir einen guten Lauf und danke, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke.
Absolut. Auch mit Thomas Gottschalk. Das ist wunderbar. Lass uns einsteigen in den Klimawandel und in den Zusammenhang gebracht mit der mentalen Gesundheit. Und ich finde es ganz interessant, dass es schon im Nachhaltigkeitsbericht einer großen Krankenkasse, und zwar 2022, ganz klare Hinweise gab, darauf aufzupassen und auf sich aufzupassen. Weil augenscheinlich ist ja nun wirklich so, ist, dass eben der Klimawandel einiges beeinträchtigt. Die psychische Gesundheit, und zwar durch direkte Auswirkungen wie Stress und sogar Traumata, durch Extremwetterereignisse und indirekte Folgen von Angst, Existenzängsten, Hilflosigkeit, eben wegen der Klimakrise. Und es ist nicht so, dass das in Ländern mit extremen Klimaverhältnissen gilt, sondern in der gesamten Bevölkerung. Und dann aber auch gerade in so Gruppen wie älteren Menschen, Kindern, Menschen mit Vorerkrankungen und so weiter und so fort. Also wir haben es hier mit einer Materie zu tun, seit einigen Jahren, die schon massiv ist. Und wenn man sich da so reinschraubt, und ich hatte das Thema immer mal wieder auf dem Radar, wenn du dir dann aber auch Zahlen anguckst und wenn du dann einfach auch siehst, wie tief das eingreift, das war mir ehrlicherweise so nicht bewusst. Ich bin jetzt, glaube ich, jemand, der hoffentlich reflektiert genug ist und solche Dinge wie den Klimawandel sicher ins Kalkül auch zieht und überlegt, was macht das eigentlich mit mir, was macht das mit meiner Familie, was macht das mit meiner Tochter, was macht das mit meinen Freunden. Aber es ist nicht so, dass es jetzt die ganze Zeit ständig und eben omnipräsent ist. Und dann steigst du ein in die Recherche, guckst dir dann eben diesen Nachhaltigkeitsbericht an. Du guckst dir vielleicht auch nochmal die Uni Augsburg an, die geforscht hat zum Klimawandel, der die seelische Gesundheit sozusagen, sie ist auch bedroht. Und zwar in einer Form von Klimawandel-Ohnmacht, so nennen die das, oder haben sie das genannt in der Studie, wo Menschen dann einfach in so einer Art Depressionen verweilen oder Angstzuständen, posttraumatische Belastungsstörungen. Das sind jetzt alles so Schlagworte, die ich mal so hinpfeffer, die alle nicht von Pappe sind. Und ich im Leben nicht, weiß nicht, wie es dir geht, damit gerechnet hätte, dass das so massiv ist.
Also, dass das Thema massiv ist, habe ich schon wahrgenommen. Jetzt nicht, weil es bei uns ein Thema ist. Im Grunde ist es, das kann ich vielleicht vorwegnehmen, bei uns überhaupt kein Thema. Also, wir machen uns über das Thema, also wir machen uns nicht Gedanken, ja. Aber es ist kein Thema, wie es jetzt teilweise in diesen Bereichen ist oder auch in den Kohorten, die für die Studie untersucht worden sind. Ich glaube, man muss ja auch unterscheiden einmal zwischen den Klimaeffekten, so möchte ich es mal nennen, die man ja auch teilweise zu spüren bekommt. Also ob das jetzt dann mal ein sehr heißer Sommer ist oder starke Regenfälle und so weiter und so fort. Wir haben hier in der Ecke seinerzeit die Überschwemmungen gehabt im Ahrtal. 2021 müsste das gewesen sein, wenn man das vor der Haustür mehr oder weniger mitbekommt, dann kann das einen natürlich nicht kalt lassen. Also bei alle. Vor allen Dingen, das ist auch wiederum etwas, was man respektieren und auch anerkennen muss, wie viel Macht, wie viel Kraft die Natur hat. Und am Ende des Tages, wenn die Natur möchte, werden wir innerhalb von Stunden ausgerottet. So, das ist jetzt kein Aufruf, jetzt Klimaangst zu bekommen, sondern einfach, dass man sich mal seiner Rolle im Universum auch ein bisschen bewusst ist und klar wird. Und das Klima hat es vor dem ersten Menschen gegeben, das Klima wird es auch nach dem letzten Menschen geben. Und wir sind meiner Meinung nach Gäste auf dem Planeten. Wir haben unsere Zeit, jeder hat seine eigene Zeit mit seiner zu erwartenden Lebensdauer. Und dann gibt es natürlich auch einfach Gruppen, Kreaturen, die einfach auch eine gewisse Zeitspanne auf dem Planeten dann verbringen. Und deshalb muss man das ein bisschen unterteilen. Einmal in das Thema, was sind Klimaeffekte, die wirklich nachhaltig Zerstörung, nachhaltig auch Schäden angerichtet haben oder anrichten können. Und dann gibt's eben das Thema Klimabedrohung oder Klimaangst. Es gibt noch einen anderen Begriff, den ich in diesem Zusammenhang gefunden habe, nämlich Eco-Anxiety, was häufig dann auch verbunden ist mit Zukunftssorgen. Und ich glaube, jeder, der schon mal was erlebt hat, ob das eine Überflutung war, ob das eine gewisse Hitzeperiode war, Stürme, Taifune, Hurricanes, Gott bewahre, Tsunami, ne, und so weiter. Das hat es auch alles gegeben. Ist gar nicht so lange her. Erdbeben. Natürlich würde jeder sagen, um Gottes Willen, das hängt alles irgendwo miteinander zusammen und der Mensch spielt da eine Rolle. Selbstverständlich spielt der Mensch eine Rolle, wie jedes Lebewesen auf dem Planeten. Wir müssen es aber trotz allem, und da spreche ich jetzt auch als Vater und hoffentlich irgendwann auch als Großvater, dass man natürlich die zukünftigen Generationen schon auch vorbereiten muss und auch irgendwo aufklären muss, so ein bisschen auch führen muss, dass das Leben lebenswert ist. Wenn ich aber Umfragen höre oder große Nachrichtenkanäle auflisten, worüber sich heute Jugendliche Gedanken machen, und an Nummer 1 steht Krieg und an Nummer 2 steht Klima, manchmal auch umgekehrt, dann ist Klima die Nummer 1 und Krieg ist die Nummer 2, dann sind das alles so Dinge, wo ich halt schon sage, okay, wir können, und deshalb finde ich den Begriff Klima-Ohnmacht fast am besten, weil es muss uns klar sein, dass wir ohnmächtig sind, wenn es um dieses Thema geht. So hart das klingen mag, jetzt werden natürlich viele kommen und sagen, der Doki hat es nicht verstanden, Solarpaneele, Elektroautos und so weiter und so. Natürlich habe ich es verstanden. Man muss sich nur im Klaren darüber sein, wie sind wir strukturiert? Was benötigen wir, um zu überleben? Ja. Und wie wird das hergestellt und die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir überleben können? Und wenn wir uns das mal zu Gemüte führen, dann ist es nun mal leider ein absolut zweischneidiges Schwert. Weil wir werden nicht überleben, wenn wir nicht bereit sind, leider Gottes gewisse klimaschädlichen Entscheidungen zu treffen. Ob wir das wollen oder nicht. Und deshalb müssen wir davon wegkommen, dass wir uns über Dinge Sorgen machen, die wir nur sehr, 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 sehr bedingt beeinflussen können. Und vor allen Dingen, was wir dafür schaffen müssten, wäre ja ein gesamteinheitlicher Konsens. Also wir müssten mehrere Kontinente, nicht nur Menschen und Gruppen und Vereine und Länder, sondern Kontinente dazu bringen, einheitlich zu denken, einheitlich zu sehen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir natürlich, was wir schwierig gestalten können. Weil wir müssen uns ja darüber im Klaren sein, wir reden häufig über Dinge, die jeder sein lassen kann. Ne? Aber wir reden selten über Dinge, wo sich die meisten überhaupt keine Gedanken darüber machen. Nämlich, wenn wir uns mal anschauen, was die größten Faktoren sind, die nachhaltig das Klima beeinflussen. So, und das ist zum Beispiel Landwirtschaft und Tierhaltung. So, und dann werden schon die Ersten sagen, Landwirtschaft, Tierhaltung brauchen wir. Ja klar, brauchen wir. Ist aber klimaschädlich. Dann Verkehr und Transport. Da werden wir, Verkehr, ja klar, Doki, du meinst Fahrradfahren, ne? Ja, sag ich, ja, ich meine Fahrradfahren. Aber wie oft sitzen wir zu Hause und sagen, Schatzi, ich hätte gerne morgen Toilettenpapier geliefert. Ich möchte nicht mit dem Fahrrad zum Supermarkt. Ich möchte, dass mir jemand morgen Toilettenpapier nach Hause bringt. Dann wird das online angewählt und gebracht. Und ich spreche jetzt gar nicht von irgendwelchen chinesischen Billigprodukten, die wir bestellen, weil die kommen nicht mit dem Fahrrad. Die kommen übrigens auch nicht mit einer Drohne, ja, die elektromobil gesteuert wird, sondern die muss meistens über den Luft- oder Schiffsverkehr als Fracht kommen. Das ist alles klimaschädlich. Gesunde Ernährung ist in vielerlei Hinsicht klimaschädlich, weil die Voraussetzungen dafür, wenn mir jemand sagt, weniger Fleisch, dafür aber mehr Fisch. Ja, wo kommt denn der Fisch her? Der kommt nicht aus dem Aquarium. Dafür werden regelrecht Meeresgründe gerodet, um ein bisschen Fisch zu fangen. Und Thema Industrie. Allen voran Zementindustrie. Also wenn mir jetzt heutzutage einer sagt, er möchte in einem Tipi schlafen, auf 180 Quadratmeter allerdings, ne, ist ja klar. Maisonette-Tipi. Ja, da sage ich, kannst du gerne probieren, aber alleine die Zementindustrie, was das für ein CO2-Ausstoß ist. Aber wo wollen wir denn wohnen? Wir werden übrigens noch knapp 2,5 Milliarden Menschen noch on top bekommen. Die wollen alle nicht im Tipi wohnen. Die wollen alle in einem Stahl, Beton und Zement gegossenen Haus meistens wohnen. Das heißt also, wir müssen uns schon darüber klar sein, wenn wir über Bedrohungen sprechen. Wie real sind diese Bedrohungen, dass ich meine Zukunft davon abhängig mache? Dass ich also teilweise Jugendliche zu hören bekomme in Umfragen oder irgendwo vor irgendeiner Kamera, oder irgendwelchen TikTok-Videos, die sagen, ich möchte keine Kinder in dieser Welt, weil wir vom Klima bedroht sind. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da auch Hilfestellungen einfach liefern und letztendlich jeder für sich bescheiden, demütig als Gast auf dieser Erde seinen Teil erfüllt. Aber es muss, wie gesagt, irgendwo auch eine gewisse Relation zu diesen Themen geschaffen werden. Und ich glaube, dass wir in den Schulen auch häufig über Klimawandel und was das wie schlimm das alles ist und so weiter reden, aber wir müssen auch über die schönen Seiten des Lebens reden, was wir als Menschen bereits entwickelt haben, wo wir hingekommen sind. Wir haben in der letzten Folge über einen digitalen Zwilling gesprochen. Also verrückt, verrückt. Also früher war es schon schwierig, einen natürlichen Zwilling zu bekommen, der das auch noch überlebt. Also selbst wenn man als Zwillinge geboren wurde, mussten das beide Kinder überleben. Und wir reden jetzt über digitale Zwillinge und reden darüber, ja, bei dem Klimawandel, den wir haben, möchten wir keine Kinder haben. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
Viele Aspekte, die ich genauso unterschreibe und denke mir dann aber auch oftmals, oder habe mir jetzt gerade gedacht, als es so geschildert ist, ist es auch oftmals diese Aufgeregtheit, ja, diese Panik, die dann entsteht, die auch gemacht wird, die mit Sicherheit ihre Begründung hat und sicher auch irgendwo gerechtfertigt ist, aber hilft uns das? Helfen uns diese Hiobsbotschaften, helfen uns die Drohszenarien, gerade dann, wenn es so in den Aktivismus zum Beispiel reingeht oder in AktivistInnen, wo du dann so denkst, ja, das ist alles richtig, was er sagt, und das ist auch im Kern, müssen wir darüber nachdenken und wir müssen auch etwas verändern. Die Frage ist nur, bringt uns das alle weiter, wenn wir quasi auch von allen Seiten nicht nur vom Klima bedroht werden, sondern auch noch von Medien, von you name it, bringt das eine Situation, die begünstigt, dass wir mehr darüber nachdenken, was wir verändern können? Also, wenn es die Klimaohnmacht ist, dann ist die unter anderem auch darin begründet, wie wir darüber kommunizieren. Und man könnte ja sagen, auf der einen Seite hast du diese Bilder, wo Eisbären jämmerlich ersaufen, weil sie nur auf so einer Eisscholle sitzen und wenn die abgeschmolzen ist, dann war's das. Du könntest aber auch einfach mal eine gute Doku zeigen, wo Gletscher abgeschmolzen sind. Woran das wirklich liegt, ist das die Klimaerwärmung oder haben da das noch andere Faktoren? Also was uns ja immer gezeigt wird, sind immer diese apokalyptischen krassen Beispiele, wo ich dann immer denke, ja, okay, das macht mich in der Tat auch wirklich ohnmächtig. Das ist dann auch irgendwann mal an einem Punkt, ich glaube, ich kann einiges aushalten und ich kann auch veranschauliches Material mir gerne angucken und mich damit auseinandersetzen, aber irgendwann schalte ich ab. Ich glaube, jeder Mensch schaltet irgendwann ab. Und deshalb fand ich zum Beispiel auch das, was Al Gore lange Zeit gemacht hat, ich glaube, fand ich wirklich beeindruckend, weil er auf seine eigene Al Gore-Art und Weise in den USA angefangen hat, Menschen näher zu bringen, was das bedeutet und was der Klimawandel bedeutet, ja auch in der Konsequenz. Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, dass jemand wie Al Gore darüber gesprochen hat. Das war einer, also in meiner Wahrnehmung, einer der ersten Prominenten, die offen über den Klimawandel gesprochen haben. Und es muss Jahrzehnte her sein eigentlich schon wieder. Und es ist trotzdem nicht viel passiert. Und das ist sowas, wo ich total jeden verstehen kann, der sagt, ich habe richtig Ohnmacht davor oder ich bin mich fasst das an, weil wir schon so lange davon reden. Weil wir so lange, so viele Bilder auch dazu haben, Diskussionen dazu haben, Demonstrationen dazu haben und so weiter und so fort.
Aber ja, und trotzdem. Auch Tote. Also wir haben ja auch
und
Tote.
Und auch Tote, ja, klar.
Ne? Klar. Also muss man ja auch ganz sagen, wir haben ja einfach viele Menschen, die Opfer von Klimaereignissen werden. Oder ja, obdachlos aufgrund von Klimaereignissen. Also das heißt, wir haben letztendlich auch leider die dunkelste Seite und gleichzeitig aber haben wir gerade, was die Personen angeht, die in der Öffentlichkeit stehen, nehmen wir Al Gore, aber noch viel spannender finde ich eigentlich das Beispiel von Bill Gates, der uns letztendlich vor geraumer Zeit für tot erklärt hat. Also gesagt hat, der Klimawandel wird uns töten. Der aber jetzt so scheinheilig tut und sagt, Leute, das war alles nicht so schlimm gemeint. Ist auch nicht so schlimm. Ihr müsst euch keine große, man muss es ernst nehmen, aber nicht übertreiben. Da denke ich mir auch, also klar, denen ist auch manchmal langweilig, ne? Die haben Kohle, die müssen sich nicht um den Lebensunterhalt kümmern und so weiter. Die haben auch manchmal Langeweile. Gar keine Frage. Und dann wollen sie auch mal ein Statement setzen und dann sagen, guck mal, ich habe was gesagt. So, dann drehen sich alle um und sagen, Bill Gates, hey, das ist doch ein total pfiffiger Kerl, der hat Microsoft gegründet, bla 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 bla. Aber man muss ja den Leuten auch zuhören. So, und das Schöne ist ja heutzutage, es bleibt ja nichts undokumentiert. Ne? Also im Gegenteil, es ist ja wirklich verbrieft, digital, im Internet und so weiter und so fort. Und auch das ist ja etwas, wie soll man dem beiwohnen? Also wie soll man, wenn nennen wir es ruhig mal so, wenn ein intelligenter Mensch wie Bill Gates sagt, Leute, oberste Priorität, Klima. Und diese Person sagt jetzt, das ist nicht die oberste Priorität, beruhigt euch mal. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Warum? Weil diese Person hat Macht, diese Person hat finanzielle Mittel, diese Person hat Zugriff und Zugang zu Informationen, die wir nicht haben. Wenn so eine Person mit diesem Background sagt, das Klima kommt, zieht euch warm an oder zieht euch aus, keine Ahnung, je nachdem, warm, kalt.
Zieht euch warm aus, ja.
Genau. Zieht euch warm aus und sagt jetzt alles halb so wild. Das ist schon schwer. Das ist schon schwierig in der Außendarstellung, ne? Weil letztendlich das Klima hat ja, wenn man so will, keine Medienagentur im Hintergrund, die jetzt Werbespot schaltet oder Anzeigen oder Kampagnen. Also das Klima hat ja nur die Möglichkeit, entweder ist es ein schöner Tag, wobei dann irgendjemand kommt bei der Tagesschau meistens und sagt, also das ist der wärmste Tag seit Gargamel, ja? Also hast ja immer jemanden, der dann sagt, das ist heute der wärmste Tag seit. Oder das ist ungewöhnlich kalt, ungewöhnlich nass. Also das heißt, du kannst dich nicht mal an den normalen Tagen, was immer das auch bedeuten mag, des Klimas erfreuen. So, und dann hat das Klima nur die zweite Variante, nämlich Verwüstung, Zerstörung, Tod. So, und deshalb ist halt umso wichtiger, dass wenn sich Leute äußern, und damit meine ich übrigens, Bill Gates ist ja jetzt eine streitbare Person, in vielerlei Hinsicht polarisierend, aber vor allen Dingen, und das wünsche ich mir natürlich so ein bisschen aus naturwissenschaftlichem Hintergrund etwas mehr, die sogenannten Experten, die Forscher, die Wissenschaftler, die dann hingehen und raushauen, das ist alles Quatsch. Und dann gibt's ja wiederum die, die sagen, ja, aber das ist alles real. Und daraus müssen wir schauen, dass sich keine Krankheit entwickelt, weil, dass wir uns respektvoll mit dem Klima beschäftigen, respektvoll mit dem Thema kriegerische Auseinandersetzungen, das versteht sich meiner Meinung nach von selbst. Aber Angst vor etwas, was wir teilweise nicht verstehen, was uns über die ein oder andere Doku, über den ein oder anderen Kanal suggeriert wird, von Forschungsgruppe A in der Weise, von Forschungsgruppe B in einer ganz anderen. Da müssen wir aufpassen, dass daraus eben keine Krankheit wird, sondern eine nachvollziehbare Reaktion auf eine mögliche Bedrohung, aber nicht so, dass mich etwas krank macht, was de facto mich in dem Moment nicht betrifft oder beeinflusst. Aber wenn Jugendliche hingehen und daraus wirklich was ableiten und auch Zukunftsthemen und Zukunftssorgen ableiten, da, glaube ich, haben wir einfach schon auch als erwachsene Population ein bisschen Auftrag.
Ist so, und nicht nur wir, sondern es gibt auch Wissenschaft und Forschung, die sich das zu eigen gemacht hat, beziehungsweise diese Verantwortung trägt und auch dein Commitment geschaffen hat, und zwar die Lancet Psycharity Commission on Climate Change and Mental Health. Das ist im Grunde genommen wirklich ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern und Forschern. Da gehört auch unter anderem auch die Charité mit dazu in Berlin, die sich genau dieses Themas angenommen haben und die eben eine Kommission, wie sein Name auch schon sagt, gegründet haben, um diesen gesamten Belastungen und letztendlich einfach auch den Auswirkungen von psychischen Belastungen vor allen Dingen nicht nur auf den Grund zu gehen, sondern das auch umzumünzen. Und dann hast du gerade eben was angesprochen, was ich immerhin wichtig finde, nämlich in die Zukunft zu gucken und zu überlegen, wie können wir denn damit umgehen? Also das heißt, Präventionsmaßnahmen zu treffen, um Menschen da auch wieder rauszuholen oder erst gar nicht reinkommen zu lassen in die Belastungsstörungen, in Angstzustände, in Depressionen, teilweise mit Drogenkonsum verbunden, weil Menschen das einfach auch nicht mehr, genau diese Ohnmacht nicht mehr aushalten. dem Wahnsinn teilweise, was die rausfinden, dass zum Beispiel extreme Hitze zu einem erhöhten Suizidrisiko führt. Psychiatrische Notfälle und einer höheren Sterblichkeit bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Also die direkte, wie aber auch die indirekte Klimawandelfolgen treffen Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen deutlich stärker, schreiben die, was die bestehenden globalen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Ungleichheiten verschärft. Also bedeutet, wir haben hier auf so vielen Ebenen Problematiken, wo es durchaus Sinn macht, darüber nachzudenken, was können wir eigentlich präventiv tun, um aus dieser Umwelt rauszukommen, beziehungsweise erst gar nicht da rein zu geraten. Da sind wir wieder beim Thema Prävention. Davon haben wir schon sehr, sehr oft gesprochen. Und augenscheinlich ist es ja so, schön so zu forschen, aber mir fehlt, was mir so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich nicht nur Präventionskonzepte zu schaffen, sondern auch die Überlegung, ja, aber wie werden sie denn finanziert? Wer trägt das denn dann am Ende des Tages? Wie ist das dann in der Umsetzung? Und das ist etwas, was ich immer und immer und immer und immer wieder moniere und denke so, ja gut, das nächste Präventionskonzept, aber der nächste, der es nicht bezahlen kann. Oder wie soll es denn gestemmt werden?
Ja, oder will auch, ne? Und,
oder will.
Genau, aber am Ende ist es so, du brauchst, wenn du, also wenn du wirklich nachhaltig Klimapolitik oder auch Klimaschutz, nennen wir es mal so, betreiben willst, brauchst du nachhaltig Kapital. Du brauchst einen riesen Kapitaleinsatz. Mhm. Das Thema erneuerbare Energien, Thema Naturschutz, Alternativen statt, ich sag jetzt mal, Wälder oder Meeresboden zu roden, dass du Alternativen dafür hast und so weiter und so fort. Das ist unheimlich kapitalintensiv. Und das ist aber gleichzeitig natürlich ein großes Thema, also vor allen Dingen in Deutschland, alles was mit Kapital ist, und dann spielt das auch fast keine Rolle, ob in welche Richtung das dann geht, wird ja schon argwöhnisch beäugt. Also da beißt sich auch ein bisschen leider die Katze in den Schwanz. Aber letztendlich, und das wäre schon mal das Wichtigste, wir haben Quellen, wir haben gute Quellen, und statt diesen Alarmismus permanent zu betreiben, wäre es letztendlich gut, faktisch korrekte, realistische und auch vor allen Dingen lösungsorientierte Infos zu posaunen. Also wenn, einfaches Beispiel, wenn jemand schreibt, und ich zitiere meistens die Tagesschau, weil die Tagesschau, also jeder dritte oder vierte Beitrag, den die Tagesschau macht, hat meistens mit Klima zu tun, indirekt oder direkt. Aber wenn da geschrieben wird, das ist der 2024 hatten wir den wärmsten Sommer seit 1850. Ja, dann wäre es doch auch schön, direkt dazu zu schreiben, was sind eventuell Hintergründe, warum es auch vielleicht Messunterschiede. Was gab es Messunterschiede zwischen 1850 und 2024? Da wird sich doch einiges getan haben. Aber vor allen Dingen, was wäre die Lösung? Aber stattdessen ist es ja so, und das muss man auch mal ganz klar kommunizieren und auch einfach mal beobachten. Die meisten Klimaziele, die von den Ländern oder von den Beschlüssen oder G7 und G28 und G35 und wie die alle heißen. Die, alle Klimaziele für die nächsten Jahre sind alle gekappt. Alle. So, das muss doch auch mal, das muss doch auch kommuniziert werden. Wie kann man auf der einen Seite sagen, das Klima bringt uns um, und auf der anderen Seite kappen wir sämtliche Ziele? Und im Grunde wird dann gesagt, das erreichen wir eh nicht. Ja, Moment mal. Also wenn ihr jetzt sagt, das erreichen wir eh nicht, wie soll ich das denn als Kleinbürger erreichen? Das ist ja für mich persönlich dann Ding der Unmöglichkeit, wenn es für euch unmöglich ist. Also das sind, und da haben wir schon fast eine Entwicklung, die ja, weiß ich nicht, die undifferenziert ist. Es wird undifferenziert argumentiert, es wird undifferenziert berichtet und es geht dann letztendlich eigentlich nur um Schlagzeilen. Und das ist schon zu wenig. Also in einer heutzutage aufgeklärten und weiterentwickelten Welt ist das meiner Meinung nach zu wenig. Und wer soll das übernehmen? Also wenn medial das nicht stattfindet, wenn es wahrscheinlich, ich bin vorsichtig, ich bin schon länger aus der Schule raus, aber wenn ich wahrscheinlich auch in den Schulen nicht rübergebracht wird, wer soll das übernehmen? Und die Antwort ist relativ klar. Für die Jugendlichen müssen es die Eltern übernehmen. Es gibt keinen anderen Ersatz. Die Eltern müssen das übernehmen. Die Eltern müssen sich die Mühe machen, sich zu informieren, zu filtern, zu bündeln und dann den Kindern und den Jugendlichen zu sagen, pass auf, das ist passiert, aber ich möchte, dass du folgende Informationen darüber bekommst. So, aber es macht sonst niemand. Das muss uns klar sein. Also die Kinder und Jugendlichen sind auf ihre Eltern angewiesen. Gut, jetzt werden einige sagen, scheiße, jetzt habe ich noch mehr zu tun und noch mehr Verantwortung, aber so ist es nun mal. Anders geht es nicht.
Ja, in allen Punkten bei dir, frage mich aber dennoch, wie sieht die Prävention auch darüber hinaus aus? Wie sieht die im Alltag aus? Wie sieht die eigentlich in allen Lebenssituationen aus? Und wie sieht das Konzept dafür aus? Und wie kriegen wir es hin, dass wir von den Hiobsbotschaften wegkommen hin zu mehr Griffigkeit in die konkreten Maßnahmen? Und wo sich dann auch mehrere Menschen und die Mehrzahl der Menschen auch committet, aktiv zu werden und etwas aktiv zu tun, um dagegen zu steuern. Und zwar ohne Panik und zwar ohne die schon mit einer sehr großen Klarheit, aber eben mit deutlich weniger Aufgeregtheit. Weil ich irgendwie fest davon überzeugt bin, dass wenn wir weiter die Welt verrückt machen und wenn wir weiter auf die Tube drücken und wenn wir weiter diese Szenarien, diese Trostszenarien und diese Armageddon-Bilder zeichnen, werden wir nichts gewinnen. Und wenn Menschen und immer mehr Menschen ohnmächtig sind, und augenscheinlich ist es ja eine große Zahl von Menschen, die sich so fühlt, sonst würden es diese ganzen Kommissionen ja nicht auch geben, wo auch renommierte Institutionen wie die Charité dann mitmachen. Ich kann mich an keine Situation erinnern, auch nur im Ansatz, dass das Panik irgendwo etwas gebracht hat oder dass es aus Panik etwas Gutes entstanden ist. Nirgendwo. Nirgendwo. Ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, dass alles so wischiwaschi war und man gesagt hat, ja okay, jetzt bauen wir mal Elektromotoren. Toll. Perfekt. Ja, aber die sind auch vielleicht dann doch gar nicht so gut fürs Klima. Auch irgendwie doof gelaufen. Ja, was machen wir denn jetzt mit den Plastikflaschen, die man kaufen kann? Ja, das ist ja ganz einfach. Dann macht das mal so, dass der Deckel nicht mehr abfallen kann, weil er nicht fest verankert ist, irgendwie mit diesem Plastikring drumherum. Super Idee. Ja,
jetzt liegt aber statt des Deckels die ganze Plastikflasche im Gebüsch. Früher war es der Deckel, jetzt ist die ganze Flasche.
Finde den Fehler.
Ja.
Könntest du jetzt irgendwie endlos die Cola-Dose, lass uns mal zum Beispiel in die Straße runterkicken, und wir kommen immer wieder zu demselben Ergebnis. Es sind einfach nur Versuche, und komischerweise ist es so, dass so trotzdem irgendwie im November die Rosen blühen. Und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass ich irgendwann im Januar demnächst wieder mal die Äpfel ernten kann. Und vielleicht ein paar Jahre
in
später...
Südafrika. Ist das in bei Südafrika mir geht das. Im Januar die Äpfel.
Da geht das auf jeden Fall, ja, aber ich meine jetzt hier irgendwo in Hamburg oder in Skandinavien oder so. Dass du da irgendwann wunderbare große Pfirsiche essen, ernten kannst im März. Also, es geht weiter, die Entwicklung geht weiter, aber irgendwie kriegen wir es nicht hin, bewusst Konzepte zu schaffen. Wir kriegen es nicht hin, ohne Hektik und Panik tatsächlich etwas zu verändern. Ich finde es kurios.
Aber ich glaube, dass wir das nur so wahrnehmen. Also ich würde, also ich glaube, in vielerlei Hinsicht entwickeln, ja, ich nenne es mal wir, weil am Ende sind wir ja doch eine Mischpoke, ne? Aber wir entwickeln uns schon weiter. Und diese Dinge also entstehen ja. Also ob das jetzt eben Thema erneuerbare Energien sind und so weiter. Oder Thema Abfallwirtschaft. Wenn man bedenkt, Abfallwirtschaft ist auch über die Methanproduktion und so weiter somit das Klimaschädlichste, was passiert. Und ich glaube, jeder, der 4 oder 5 Tonnen in Deutschland unterschiedlicher Farbe vor der Tür hat, der weiß, wie viel Abfall er produziert, wie klimaschädlich er eigentlich agiert. Also das heißt, aus der Nummer kommen wir schwer raus. Wo wir rauskommen, ist, dass zum Beispiel beim Thema Abfallwirtschaft natürlich schon weiterentwickelt wird, dass man enzymatische Abbauprozesse etabliert, die den Müll im wahrsten Sinne des Wortes zersetzen, dass der letztendlich nicht mehr existiert. Und aber das sind, wie es so oft ist, das sind Wirtschaften, die das machen. Wo Kapital da ist, wo reingeworfen wird, wo gesagt wird, wir bauen, und das ist natürlich in Deutschland die 4 Buchstaben ATOM und dann Energie dahinter, ist ein ganz schwieriges Thema. Aber statt irgendwelche Gas- oder Ölheizungen immer noch zu nutzen, die noch gang und gäbe sind, ne? Also allein das Thema, wir stellen mal um auf Wärmepumpen, hat ja einen riesen Aufschrei in Deutschland gegeben. Nein, Öl- und Gasheizung, das wollen wir. Ja, aber gleichzeitig wollen wir natürlich keinen Klimawandel, ne? Oder eine Klimakrise. Und dass man aber umstellt, dass man sich demnächst wahrscheinlich in die Häuser kleine Atomreaktoren stellen wird. Wie so kleine Würfel. Ja, es ist ja im Grunde alles schon in der Entstehung. Das heißt, wir werden mit diesen Dingen irgendwann konfrontiert. Die entstehen, aber das wäre halt schön. Wenn ich eine Doku mache, dann musst du auch darüber hinweisen und sagen, es entwickeln sich unfassbare Dinge, die wir uns vor 10, 20, 30 Jahren niemals erhofft hätten oder gedacht hätten. Und das meine ich halt, dass ehrlich gesagt, dass man das dann vielleicht selber in die Hand nehmen muss und zumindest erstmal so seine Welt wieder etwas heile macht, dann die Welt von Freunden, Bekannten, Familien und so müssen wir letztendlich dem Ganzen beiwohnen und nicht uns mit den Headlines beschäftigen, die einen letztendlich ja nur zermürben wollen oder noch viel einfacher, die natürlich einfach nur angeklickt werden wollen. Ne? Und am Ende ist es halt immer auch einfacher, Angst zu verkaufen als Lösungen. Weil bei Angst bist du sofort, ja, du bist sofort da. Du bist ja sofort da. Du brauchst ja nur einen Begriff, einen Trigger und sofort baut sich das, das Angsttier in einem auf. Aber Lösungen bedeutet, du musst mindestens mal ein paar Zeilen lesen. Und das versuchen auch noch zu verstehen. Also arbeiten wir lieber immer mit ein bisschen Angst, weil dann ist ein bisschen Unruhe. Dann kann man auch gewisse Themen voranschieben, die man vielleicht sonst nicht voranschieben könnte. Und dementsprechend müssen wir das schon wirklich selbst in die Hand nehmen. Wir können das auf keinen abwälzen. Es kommt keine Hilfe. Es kommt keine Hilfe aus Politik, Wissenschaft und so. Sondern wir müssen das in die Hand nehmen. Wir müssen solche Folgen hören, wir müssen lesen, wir müssen hinter die Kulissen blicken, wir müssen überlegen, was machen andere Länder. Wie bekloppt können die Chinesen sein? Und ich setze das bekloppt in Gänsefüßchen. Dass 1,4 Milliarden Menschen, also ein Großteil der Weltbevölkerung in einem Land, wie bescheuert können die sein und Kohlekraftwerke bauen? Ohne Ende. Das, so doof kann man doch nicht sein. Ja, aber glaubst du, dass 1,4 Milliarden Chinesen bescheuert sind? Ich glaube nicht. Da gibt's bestimmt ein paar kluge Köpfe. Weil es kostet unheimlich viel Geld. Das kostet unheimlich viel Geld. Ich glaube nicht, dass die Chinesen sagen, Hauptsache wir verkaufen noch ein paar Artikel über Temu und das rettet uns. Nee. Ich glaube, es gibt Pläne. Die haben ihre Berechtigung und die müssen wir verstehen. Und nicht mit dem Finger auf die Chinesen zeigen und sagen, die bauen Kohlekraftwerke. Wie doof sind die? Die sind nicht doof. Die haben einen Plan. Und vielleicht setzt man sich mal an einen Tisch und überlegt, was habt ihr für einen Plan? Warum macht ihr das? Wollt ihr die Welt umbringen? Da sagen die, nee, wollen wir nicht. Im Gegenteil, die Chinesen wollen ja jetzt wieder mehr Kinder. So, jetzt stell mal vor, wenn die noch mehr Kinder bekommen, haben die irgendwann die größte Population der Welt. Und mit Indien zusammen sind die mehr als die Hälfte der Erde. Und dementsprechend müssen wir uns da so ein bisschen auch an den anderen Ländern mal orientieren und überprüfen, mal reinhören, was machen die, warum machen die das? Aber wir sind auf uns gestellt.
Wie so oft, und ich bin, das finde, das ist gar kein so schlechter Ausklang in diese Folge, weil auf sich selbst zu, oder auf uns gestellt zu sein, finde ich, ist auch, mag so ein bisschen nach Phrase klingen, aber ich meine es wirklich so, ist auch irgendwo eine Chance, weil wenn wir bei uns selbst anfangen und um uns selbst kümmern, dann ist das der erste Schritt in Richtung Prävention übrigens auch, weil immer dann, wenn wir die Verantwortung abgeben und sie anderen geben, haben wir, glaube ich, auch nicht immer so die beste Erfahrung damit gemacht. Und dementsprechend hilft es dann einfach auch, wenn man präventiv etwas tun will, etwas für sich zu tun. Und da gibt es ja sehr viele Folgen auch inzwischen dieses Podcasts, wie man etwas für die mentale Gesundheit tun kann. Hört sie euch gerne alle einmal durch. Und dann pickt euch euren Lieblingsmoment raus oder den Lieblingstipp raus und lasst es uns gerne auch mal wissen. Lieber Burak, ich danke dir sehr für eine sehr erwärmende Folge und bin gespannt, was wir nächsten Freitag als Thema so haben werden. Aber darüber können wir noch sprechen.
Sehr gerne. Ein schönes Wochenende, gute neue Woche und dann bis bald.
Bis nächste. Tschüss.
Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Good Will Run. Wir denken Marken neu.
Diese Folge Lauf dich frei wurde dir präsentiert von Brooks Running. Let's run there.